Ilona Koglin und Marek Rode. Ferronomics. Ökologisch, fair und frei. Wie du in 8 Schritten dein Traumprojekt verwirklichst und damit die Welt veränderst. Klar, es klingt utopisch. Eine gerechtere und umweltfreundlichere Wirtschaft als Grundlage für ein faires und glückliches Miteinander. Manche halten es vermutlich sogar für naiv und verträumt. Aber wer soll die Welt verändern, wenn nicht wir? Und wie sollen wir das tun, wenn wir uns nicht erlauben, von einer besseren Welt zu träumen? Die beiden Autoren Ilona Koglin und Marek Rode kündigten ihren Redaktionsjob, um genau das zu tun. Sie entwarfen ehrgeizige Pläne für eine gerechtere und nachhaltige Wirtschaft und gründeten eine Online-Plattform, um wertvolles Wissen für eine öko-faire Existenzgründung zu teilen. Diese Blinks bündeln ihre Erfahrung zu einem nützlichen Leitfaden. Blink Nummer 1. Den ersten Schritt in Richtung deines persönlichen Ziels machst du im Kopf. Am Silvesterabend 2013 saßen sich die Autoren Ilona und Marek missmutig gegenüber. Sie hatten ihre gut bezahlten Jobs als Redakteure gekündigt, um nur noch für Projekte zu arbeiten, die die Welt verbessern würden. Nun aber zweifelten sie an ihrem Traum. War ihre Entscheidung überstürzt und naiv gewesen? Nein, sie brauchten einfach Zeit, um sich an den Wandel in ihrem Leben zu gewöhnen. Veränderung kostet Kraft und unser Gehirn will so effizient wie möglich mit seiner Energie haushalten. Darum fallen wir bei Herausforderungen leicht in bequeme Denk- und Verhaltensmuster zurück. Ilona und Marek erkannten, dass sie umdenken mussten. Sie recherchierten nach nützlichen Denkstrategien und stießen auf die Methode des Warum-Bohrers. Die Idee ist einfach. Du fragst dich 5-mal hintereinander, warum du tust, was du tust. Ziel der Übung ist es, deinem wahren Traum auf die Spur zu kommen. Bei Ilona und Marek gelang das schon nach 2 Fragen. Sie wollten einen Beitrag zu einer fairen, ökologischen und nachhaltigen Wirtschaft leisten. Warum? Weil sie ein Problem mit dem Wachstumswahn des Konsumkapitalismus hatten. Warum? Weil das den Planeten zerstört und die Menschen unglücklich macht. So kamen sie zu ihrer Vorstellung von einer gerechten Wirtschaft, die sie Ferronomics nannten. Der Warum-Bohrer hilft dir, bis zum Kern deiner Überzeugung vorzudringen. Dadurch kannst du deine wahren Träume leichter benennen und dein Denken und Handeln an ihnen ausrichten. Ilona und Marek setzten sich noch am Neujahrsmorgen mit Plakaten und Buntstiften daran, ihren Traum in eine neue und klare Vision zu überführen. Dafür nutzten sie eine weitere Übung. Sie malten sich ihre Zukunftspläne als filmisches Heldenepos aus, für das sie selbst das Drehbuch schrieben. Auch du kannst deine Träume mit dieser Technik visualisieren. Die Handlung verläuft entlang der folgenden Stationen. Der Weckruf markiert den Beginn deiner Heldenreise, also den Aufbruch zu deiner Mission. Unter dem Stichwort Weigerung formulierst du die inneren Zweifel, die dich anfangs davon abhalten, deinem Traum zu folgen. Deine Mentoren sind deine Unterstützer und deine Widersacher und Prüfungen sind die Hindernisse, die du überwinden musst. Die tiefste Höhle steht für alte und ungünstige Überzeugungen, von denen du dich auf deiner Reise lösen musst. Das Elixier steht für nützliche Fähigkeiten und Informationen, und als neue Welt beschreibst du den Zustand nach der Verwirklichung deines Ziels. Dein Wunschprojekt muss mit deinem Traum beginnen. Lass dir also von niemandem sagen, was du träumen darfst und was nicht. Blink Nummer 2. Im zweiten Schritt musst du deinen Traum in eine konkrete Idee überführen. Träume allein machen noch kein Unternehmen. Du musst sie in eine Idee überführen, die die Welt wirklich braucht. Ilona und Marek mussten sich fragen, mit welchem Produkt oder Service sie helfen wollten, die Welt zu verändern. Sie suchten Rat bei Günther Faltin, einem Professor für Entrepreneurship an der Freien Universität in Berlin. Faltin gab ihnen einen wichtigen Denkanstoß. Du selbst bist das Kapital deines Traums. Es klingt kitschig, aber unter den richtigen Grundvoraussetzungen ist tatsächlich jeder seines eigenen Glückes Schmied. Und heute ist es leichter denn je, eine Existenz zu gründen. Aufgaben, die du selbst nicht erfüllen kannst, zum Beispiel die Buchhaltung oder das Marketing, lassen sich leicht an andere delegieren. Es gibt heute für so gut wie alles Spezialisten, also warum solltest du deren Angebote nicht nutzen? Das spart dir Zeit und Mühen. Der leichtere Zugang zu den Märkten belebt und demokratisiert die Wirtschaft. Die Autoren vergleichen die Entwicklung sogar mit revolutionären Umbrüchen wie der Einführung des Wahlrechts für Frauen. Deren politische Teilhabe führte zu mehr Diversität und Gerechtigkeit in politischen Entscheidungsprozessen. Ähnlich verhält es sich in der Wirtschaft. Je mehr Akteure Zugang zur Wirtschaft haben, desto vielfältiger und demokratischer werden die Märkte. Anders ausgedrückt, wir müssen und dürfen die Wirtschaft nicht den CEOs und Konzernen überlassen. Wenn wir die Märkte vielfältiger, demokratischer und fairer gestalten wollen, müssen wir selbst aktiv werden. Du brauchst heute kein gigantisches Startkapital, um eine Firma zu gründen. Die derzeitige Wirtschaft gefällt dir nicht? Dann hör auf, dich nur zu beschweren und fang stattdessen an, sie zu verändern. Günter Faltin hat genau das getan. Er gründete bereits 1985 gemeinsam mit einem Hochschulkurs das Tee-Unternehmen Tee-Kampagne. Die Firma nahm direkten Kontakt zu den Erzeugern auf, beschränkte ihr Angebot auf 2 Sorten und vertreibt ihre Produkte bis heute nur in 250 und 1000 Gramm Päckchen. All das macht den Tee nicht nur fair, sondern auch erschwinglich. Da die Tee-Kampagne außerdem auf Zwischenhändler verzichtete, Transportwege verkürzte und die Transportemissionen verringerte, wurde der Tee zusätzlich umweltfreundlicher als der der Konkurrenz. Heute verkauft das Unternehmen etwa 400 Tonnen pro Jahr und hat sich laut der Organisation Tea Board of India zum größten Darjeeling-Importeur der Welt entwickelt. Ilona und Marek beschlossen, Ferronomics als Internetplattform aufzubauen, auf der sie ihr Wissen zur Gründung fairer und nachhaltiger Unternehmen mit anderen Menschen teilen würden. Diese Beispiele zeigen, dass es Geschäftsideen gibt, denen es nicht nur um maximales Profitstreben geht. Blink Nummer 3. Für den dritten Schritt brauchst du einen Plan und fähige Mitstreiter. 2012 drehten Ilona und Marek eine Dokumentation über die Occupy-Bewegung, die gegen soziale Ungerechtigkeit und Spekulationsgeschäfte von Banken protestiert. Sie besuchten sämtliche Camps, um herauszufinden, wie die Besetzer gegen die Politik nach der Finanzkrise kämpfen wollten. Ihr Fazit war ernüchternd. Alle wünschten sich eine gerechtere Welt, aber kaum jemand hatte eine Strategie, um wirklich etwas zu bewegen. Die beiden begriffen, dass sie einen Plan brauchten, wenn Ferronomics einen Unterschied machen sollte. Sie mussten ihren Traum vom Beitrag zu einer fairen, umweltfreundlichen und nachhaltigen Wirtschaft in eine konkrete Strategie übersetzen. Ein guter Plan beginnt mit der Suche nach motivierten Mitstreitern, damit du nicht alleine kämpfst. Das war für Ilona und Marek nicht schwer, denn viele Menschen verspüren denselben Wunsch nach einer gerechteren und nachhaltigeren Wirtschaft. Solche Gemeinsamkeiten sind eine gute Voraussetzung für eine konstruktive und erfolgreiche Zusammenarbeit. Der amerikanische Campaigner Joshua Kahn Russell formuliert es so: Echter gesellschaftlicher Wandel entsteht nicht durch Zwang, sondern durch Überzeugung. Das gilt auch für Widersacher. Versuche nicht, deine Gegner zu bezwingen, sondern sie mit guten Argumenten auf deine Seite zu bringen. Verschaffe dir zunächst einen Überblick darüber, wo du bei den Menschen stehst. Das geht mit einem einfachen Diagramm. Auf der horizontalen Achse trägst du ganz links deine Widersacher ein, ganz rechts deine Mitstreiter. Die vertikale Achse zeigt an, wie wichtig diese Menschen aktuell für die Entwicklung deines Projekts sind. Egal, wo genau sich diese Menschen auf der Karte befinden, das Ziel ist, sie weiter nach rechts zu bewegen. Wenn es dann an die konkrete Projektplanung geht, halte es mit John Croft. Der Australier hat jahrelang als Projektentwickler gearbeitet und seine Erfahrungen in eine Philosophie der Projektgestaltung überführt. Er unterteilt jedes Projekt in 4 Planungsphasen: Träumen, Planen, Handeln und Feiern. Die ersten 3 Phasen haben wir in diesen ersten 3 Blinks behandelt. Bei der 4. geht es darum, sich über die eigenen Erfolge zu freuen. Wichtig ist, dass du nicht nur am Anfang träumst und planst, sondern immer wieder auch während des Projekts. So kannst du regelmäßig überprüfen, ob dein aktueller Kurs noch mit deinem eigentlichen Traum vereinbar ist. Blink Nummer 4. Vergiss das Geld beim Träumen und beachte es beim Planen. Nachdem Ilona und Marek ein Jahr lang euphorisch an ihrer Plattform Ferronomics gearbeitet hatten, kam die unvermeidbare Frage nach dem Geld. Womit sollten sie ihre Rechnungen bezahlen? Wir stellen die Geldfrage absichtlich erst im 4. Blink, also nach dem Träumen und der Ausarbeitung der Ideen. Das ist wichtig, denn Geldsorgen dürfen das Träumen nicht blockieren. Wir alle kennen die Zweifel. Das ist doch viel zu teuer. Oder wer soll das denn bezahlen? Aber wer sich davon blockieren lässt, wird die Welt nie verändern. Frage dich zunächst nur, wie dein Projekt die Welt verbessern soll. Solange du träumst, darfst du so tun, als spiele Geld keine Rolle. Das ist nicht immer leicht, zumal der Großteil der Gesellschaft glaubt, Geld regiere die Welt. 41,8% der Deutschen halten es für den wichtigsten Gradmesser des Erfolgs. Lass dich davon nicht verrückt machen. Ja, Geld ist nützlich, aber kein Projekt muss daran scheitern. Der Berliner Aktivist Raphael Fellmer demonstrierte das eindrucksvoll, indem er gleich mehrere Jahre lang komplett ohne Geld lebte. Dafür musste er erfinderisch sein und durchaus schwere Zeiten überstehen. Aber am Ende des Projekts stand die Gründung der Plattform Foodsharing, die sich bis heute erfolgreich gegen die Verschwendung von Lebensmitteln einsetzt. Erst in der konkreten Planung solltest du dir einen Überblick über die voraussichtlichen Kosten deines Projekts verschaffen. Das gilt auch dann, wenn du Unterstützung durch Stiftungen oder Crowdfunding-Kampagnen erhältst. Achte darauf, deine Ausgaben sorgfältig zu kalkulieren. Eine effektive Methode für eine möglichst demokratische Finanzplanung ist die von James Granning und Mike Cohn entwickelte Übung Planning Poker. Alle Teammitglieder erhalten ein Kartenset mit den Zahlen 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40 und 100. Einigt euch dann, ob diese Werte für Geld, Arbeitsstunden oder Arbeitstage stehen sollen. Anschließend sucht ihr euch eine bestimmte Aufgabe aus, die für euer Projekt wichtig ist. Jeder von euch schätzt zunächst verdeckt, wie kosten- oder zeitaufwendig die Aufgabe wird. Erst dann deckt ihr eure Karten gleichzeitig auf. Diskutiert gemeinsam die Spanne zwischen der niedrigsten und höchsten Schätzung und einigt euch auf einen Konsens. Dieses Pokerspiel verschafft euch einen guten Überblick darüber, was euch bevorsteht und welche Aufgaben ihr untereinander aufteilen müsst. Blink Nummer 5. Umweltbewusste, faire und nachhaltige Arbeit muss am Arbeitsplatz beginnen. Es stimmt, dass immer mehr Menschen ein Bewusstsein für unseren verschwenderischen und umweltschädlichen Lebensstil entwickeln. Aber Hand aufs Herz, wir alle produzieren noch immer massenweise Müll. Das gilt besonders für den Arbeitsplatz. Umweltbewusste Arbeit beginnt im Büro. Mache den Anfang mit einer Bürodiät. Schaffe eine Grundordnung, indem du dich von all den unnötigen Dingen trennst, die sich zwangsläufig ansammeln. Marek und Ilona überlegten bei jedem Gegenstand im Büro einzeln, wie oft sie ihn wirklich verwendeten. Alles, was keine Relevanz hatte, wurde aussortiert. Innerhalb einer Woche war ihr Arbeitsplatz so aufgeräumt wie nie. Und ohne unnötigen Kram bleibt viel mehr Raum für Effizienz und Kreativität. Nachhaltigkeit verpflichtet. Statt ihr ausrangiertes Büromaterial zu entsorgen, spendeten sie die Kisten an andere Organisationen. Die Erfahrung spornte sie an, eine Null-Müll-Toleranz zu entwickeln, also so wenig Müll zu produzieren wie möglich. Dafür sprachen sie mit der Gründerin der Zero-Waste-Bewegung, Bea Johnson. Sie wollten wissen, wie es die in Kalifornien lebende Französin schaffte, ein papierloses Büro zu führen. Bea gab zu, dass es nicht einfach war, derart minimalistisch zu arbeiten und zu leben. Sie habe selbst mühsam lernen müssen, wirklich Nein zu jeder Form von Müll zu sagen und keine faulen Kompromisse einzugehen. Als es zum Beispiel um die Veröffentlichung ihres Buches ging, musste sie ihren Verlag lange davon überzeugen, die Verträge komplett digital abzuschließen. Visitenkarten fotografiert sie ab, statt sie physisch entgegenzunehmen. Ihre gesamte Büroeinrichtung besteht aus einem Schreibtisch, einem Computer, einem wiederbefüllbaren Stift, einer Fernbedienung für Präsentationen und einem USB-Stick aus Bambus. Bea Johnsons Ansatz mag für manche radikal wirken, und es stimmt, dass es längst noch nicht alle Büromaterialien in fairer oder biologisch abbaubarer Ausführung gibt. Bea ist trotzdem ein inspirierendes Beispiel dafür, dass Umweltbewusstsein im Büro beginnt. Du kannst damit anfangen, nicht mehr alles auszudrucken und keine Visitenkarten mehr anzunehmen. Blink Nummer 6. Vermeide Machtkämpfe im Team durch dezentrale Strukturen und echte Kooperation. Ilona und Marek hatten einen Traum, einen Plan und ein aufgeräumtes Büro. Jetzt fehlte ihnen nur noch ein Team, um ihre Pläne umzusetzen. Auch hier wollten sie sich von Beginn an von der kapitalistischen Logik distanzieren. Das Leistungsprimat profitorientierter Unternehmen führt in der Regel zur Bildung streng hierarchischer Strukturen. Ilona und Marek wünschten sich aber Kooperation statt Konkurrenz. Dem amerikanischen Psychologen Bruce Tuckman zufolge führt die Mischung aus extrovertierten und zurückhaltenden Charakteren in jeder Gruppe zur Entstehung von Machtdynamiken. Die Herausforderung besteht darin, sie konstruktiv aufzulösen. Tuckman skizzierte die typische Entstehung eines Teams in einem vierstufigen Modell. In der Anfangsphase, dem Forming, ist die Atmosphäre harmonisch. In der zweiten Phase, dem Storming, kommt es zu ersten Machtkämpfen und Konflikten. Um diese zu lösen, werden in der Phase des Norming Regeln beschlossen. Kennt jeder seine Rolle, kann das Team in der vierten Phase, dem Performing, in Wertschätzung miteinander kooperieren. Auch Ilona und Marek machten diese Erfahrung. Nach einer Tagung trafen sie sich mit Gleichgesinnten, um Modelle der Zusammenarbeit anzudenken. Dabei vermieden sie sorgsam jegliche hierarchiebildenden Faktoren. Alle saßen im Kreis, ließen einander mit Hilfe eines Redesteins Gesprächsraum und suchten immer nach Konsens. Trotzdem war schon nach kurzer Zeit eine unausgesprochene Hierarchie entstanden. Wie konnten sie zu einer gleichberechtigten Kooperation finden? Indem sie dem Drang zur Zentralisierung widerstanden. Die Bündelung von Kompetenzen führt nämlich längst nicht immer zu mehr Effizienz, wie ein Beispiel aus den Niederlanden zeigt. Dort gab es seit dem 19. Jahrhundert ein dezentrales Nachbarschaftshilfesystem und jeder Ort verfügte über eine Pflegekraft, die sich um alte, kranke Menschen kümmerte. 1990 wollten die Krankenkassen plötzlich die Effizienz steigern und gruppierten die Pflegekräfte nach spezifischen Tätigkeiten. Eine Pflegekraft sollte sich um das Anlegen und Wechseln von Verbänden kümmern, eine andere um die Medikation. Doch die Umstellung machte die tägliche Arbeit so umständlich und ineffizient, dass die Pflegekräfte irgendwann streikten. 2006 legte Joost de Blok mit der Gründung der Organisation Buurtzorg den Grundstein für die Rückkehr zur Nachbarschaftspflege. Die Pflegekräfte organisierten sich in kleinen Teams, um alle Entscheidungen gemeinsam zu treffen. Es gab keine Manager oder Callcenter. Die dezentralen Teams trafen ihre Entscheidungen selbstständig vor Ort. Das stellte sie zwar vor neue Herausforderungen, aber je mehr sie davon gemeinsam lösten, desto besser wurde die Kooperation. Buurtzorg lief so gut, dass 60% der ambulanten Pflegekräfte bis 2013 zu der Organisation wechselten. Blink Nummer 7. Überzeuge durch ehrliche Kommunikation statt mit reißerischer Selbstdarstellung. Egal, ob es um deine Mitstreiter oder deine Kunden geht, wenn du etwas mit deinem Projekt erreichen willst, musst du die Menschen von deiner Idee überzeugen. Dafür brauchst du eine wirksame Kommunikationsstrategie. Hier kommt das Storytelling ins Spiel. Geschichten zu erzählen ist eine effektive Strategie, deinem Publikum deine Botschaft zu vermitteln. Damit ist nicht gemeint, dass du Dinge erfindest oder dick aufträgst, denn das wirkt weder glaubwürdig noch seriös. Sei authentisch. Setz dich mit den anderen Gründungsmitgliedern zusammen und formuliert in klarer Sprache, warum ihr euer Projekt gegründet habt und was ihr erreichen wollt. Die Geschichte eurer Entstehung ist euer Gründungsmythos. Ilona und Marek fragten sich zunächst, wer oder was der Protagonist ihrer Erzählung sein sollte. Sie entschieden sich für ihr Projekt Für eine bessere Welt. Um so viele Menschen wie möglich zu inspirieren, wollten sie von Unternehmungen berichten, die sich erfolgreich für eine bessere Welt engagieren. Im nächsten Schritt überlegten sie, für welche Werte ihre Hauptfigur stehen sollte. So wurden die Ziele von Für eine bessere Welt zur Grundlage für den Aufbau einer Markenpersona. Eines greifbaren Charakters mit klaren Eigenschaften, die ihr Anliegen beherzt und optimistisch vorbringt. Diese Markenpersona wurde zur Stimme hinter jedem Social-Media-Beitrag und jedem öffentlichen Vortrag. Kommunikation ist auch wichtig, um eine Gemeinschaft aus Kunden, Nutzern und Unterstützern aufzubauen. Die meisten Firmen sprechen ihre Kunden heute über möglichst schrille, aber größtenteils inhaltslose Werbung an. Früher informierte Reklame über die wesentlichen Vorteile eines Produkts, beispielsweise seine Funktion, seinen Preis oder kulante Rückgabekonditionen. Ilona und Marek wollten zu einer solchen gehaltvollen Kommunikation zurückkehren. Statt mit schmissigen Slogans wollten sie ihre Zielgruppe mit sachlicher und authentischer Kommunikation überzeugen. Sie wollten den Menschen in ihren Beiträgen, Interviews und Meetings vertraulich und freundschaftlich auf Augenhöhe begegnen. Ein solcher Ansatz hat den Vorteil, ein Echo hervorzurufen. Eine vertrauensvolle Kommunikation lädt die Menschen ein, über ihre eigenen Ziele und Bedürfnisse zu sprechen. So erhältst du wertvolle Informationen, mit deren Hilfe du dein Angebot viel besser an den Erwartungen deiner Kunden ausrichten kannst. Blink Nummer 8. Achte im Wachstum deines Projekts darauf, dich und deine Ressourcen zu schützen. Man stellt sich das so schön vor. Man gründet ein sinnvolles, ethisch und ökologisch anspruchsvolles Projekt und die Zufriedenheit wächst mit dem Erfolg. Ilona und Marek mussten feststellen, dass das nicht automatisch der Fall war. Seit einem Jahr steckten sie knietief in der Arbeit. Sie hatten diverse Kooperationen angestoßen, unzählige Workshops und Vorträge gehalten und 2 Bücher veröffentlicht und waren trotzdem unzufrieden. Sie fühlten sich chronisch überarbeitet. Der Preis für ihren Beitrag für eine bessere Welt schien auf Dauer zu hoch. Eine Lösung bestand darin, ihren Arbeitsalltag von Aufmerksamkeitskillern zu befreien. Wir alle wissen, wie schnell wir heute abgelenkt werden. Jedes Mal, wenn das Smartphone vibriert, eine Kollegin an die Bürotür klopft oder eine E-Mail eintrudelt, werden wir aus der Konzentration gerissen. Das macht die Arbeit zäh und ineffizient. Der Informatikprofessor Cal Newport von der Georgetown University rät daher in seinem Buch Konzentriert arbeiten dazu, sich immer nur auf eine einzige Tätigkeit zu konzentrieren und alle Ablenkungen zu vermeiden. Das Schlimmste an den Unterbrechungen ist nämlich der Produktivitätsverlust durch die Zeit, die wir benötigen, um wieder in einen konzentrierten Fluss zurückzufinden. Ilona und Marek teilten ihre Arbeitstage fortan in je 90-minütige konzentrierte Blöcke. Dazwischen legten sie kleine Pausen ein, um etwas zu essen, spazieren zu gehen oder Telefonate und E-Mails abzuarbeiten. Das brachte wieder deutlich mehr Ruhe und Produktivität in ihre Tage. Eine weitere Strategie für mehr Strukturen im Unternehmerleben ist das Führen eines Bullet Journal. Das ist eine Art Universalnotizbuch, mit dem du das Durcheinander in deinem Kopf auf dem Papier in Ordnung bringst. Die meisten Menschen arbeiten heute wie Ilona und Marek am Computer. Die Mehrheit hat es sich abgewöhnt, zwischendurch ihre Gedanken auf Papier zu notieren. Dabei kann schon eine mit dem Kuli gekritzelte To-Do-Liste helfen, die Aufgaben zu visualisieren und der Reihe nach abzuarbeiten. Der Produktdesigner Ryder Carroll trägt seit seiner Schulzeit immer ein Notizbuch bei sich, das gleichzeitig Tagebuch, Achtsamkeitshilfe sowie Zeit- und Aufgabenplaner ist. Es gibt keine Regeln für dein analoges Notizbuch, also lass deiner Kreativität freien Lauf. Mit einem Bullet Journal hast du alle wichtigen Informationen griffbereit und den Kopf frei für neue und kreative Gedanken. Und du kannst die besten Ideen dann notieren, wenn sie dir einfallen. Beim Abwasch, direkt nach dem Duschen oder in der Bahn. Die Kernaussage dieser Blinks, die du gerade gehört hast, ist, dass die Welt nur gerechter und nachhaltiger werden kann, wenn wir die Wirtschaft verändern. Projekte wie Ferronomics machen den Anfang, indem sie wertvolles Wissen bereitstellen. Wenn du selbst mit dem Gedanken an eine Existenzgründung spielst, halte dich an diesen Leitfaden. Träume, entwickle eine Idee, plane die Umsetzung sorgfältig, sorge dich erst dann ums Geld, führe ein umweltfreundliches Büro, verteile die Verantwortung im Team dezentral, sei authentisch in der Kommunikation und achte trotz Wachstum auf einen schonenden Umgang mit deinen Kräften. Und hier noch ein Tipp, den du so konkret umsetzen kannst. Übe dich in Dankbarkeit. Freude ist ein nicht zu unterschätzender Teil des Arbeitslebens. Das Gute ist, Zufriedenheit lässt sich üben. Mach dir so oft wie möglich bewusst, wie dankbar du für die guten Dinge in deinem Leben sein kannst. Auch in deinem Berufsleben. Klopf dir regelmäßig auf die Schulter und feier deine Erfolge. Im Ernst, du darfst doch mal die Arme in die Luft werfen, einen spontanen Freudentanz einlegen oder zur Feier des Tages essen gehen. Das entschädigt für deine bisherigen Mühen und motiviert dich für neue Taten. Das waren die Blinks zu Ferronomics von Ilona Koglin und Marek Rode. Vielen Dank fürs Zuhören.